SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute Mittag. Das war's. Der umstrittene Limburger Bischof Franz-Peter Thebatz van Elst kehrt nicht in sein Amt zurück. Käse, Rahm und Butter. Der Milchverarbeiter Emmy macht damit 100 Millionen Franken Gewinn. Fast alle in Bern. Wegen zwei Demonstrationen zieht der Kanton am Samstag seine Polizisten aus den Regionen ab. Um 13 Uhr viel Druck, wenig Lohn und trotzdem noch immer der Traumberuf vieler. Journalismus.
Das ist für mich nach wie vor eigentlich der faszinierendste Beruf, den es gibt.
Das sagt Silvia Egli von Matz, die nach 15 Jahren als Direktorin der Schweizer Journalistenschule Matz aufhört. Unser Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Damian Rast.
Der beurlaubte deutsche Bischof Franz-Peter Thebatz van Elst soll nicht in sein Amt nach Limburg zurückkehren. Dies hat Papst Franziskus entschieden. Grundlage der Entscheidung ist unter anderem ein Untersuchungsbericht über die hohen Baukosten des neuen Bischofssitzes in Limburg. Die Kosten werden auf 31 Millionen Euro geschätzt. Geplant waren lediglich 5 Millionen. Thebatz van Elst wird Verschwendungssucht vorgeworfen. Der Bundesrat will die flankierenden Maßnahmen gegen Lohndumping verschärfen. Die Maximalbußen bei Verstößen gegen die Lohnbedingungen sollen erhöht werden, von 5'000 auf 30'000 Franken. Und die Kontrollen in Grenzregionen und gefährdeten Branchen sollen verstärkt werden. Zudem sollen in bestimmten Fällen die Hürden gesenkt werden, damit Gesamtarbeitsverträge allgemein verbindlich erklärt werden können, für eine ganze Branche. Seine konkreten Vorschläge will der Bundesrat im September vorlegen. Drei Kantone haben ihre Rechnungen für das vergangene Jahr präsentiert und alle drei schließen besser ab als erwartet. Der Kanton Basel-Stadt erzielt einen Überschuss von 85 Millionen Franken, besser als die budgetierten 7 Millionen. Der Kanton Luzern hatte einen Verlust von 32 Millionen Franken budgetiert. Am Ende resultierte ein Gewinn von 5 Millionen. Und der Kanton Obwalden schließlich macht statt einem Minus von 12 Millionen ein Minus von 5 Millionen Franken. Die Gründe sind vielfältig: mehr Steuereinnahmen als geplant oder tiefere Kosten für die Sanierung der Pensionskasse. Die türkische Regierung dürfe den Zugang zum Online-Kurznachrichtendienst Twitter nicht länger blockieren. Das hat ein Verwaltungsgericht in der Hauptstadt Ankara entschieden, wie Medien berichten. Die Behörden könnten den Entscheid anfechten, doch müsse der Zugang zu Twitter bis zu einem zweiten Entscheid gewährleistet werden. Premierminister Erdogan kündigte bereits an, dass auch der Zugang zu anderen sozialen Netzwerken blockiert werden könnte, zum Beispiel jener zu YouTube oder Facebook. Auf den knapp 200 Militärstützpunkten auf der Krim weht seit heute die russische Flagge. Zuvor hatten russische Soldaten nach ukrainischen Angaben das letzte Schiff auf der Krim gestürmt, das noch unter der Kontrolle der ukrainischen Marine stand. Seit Russland die Krim übernommen hat, stürmten russische Einheiten zahlreiche ukrainische Militäreinrichtungen. Nach russischen Angaben haben sich knapp 1500 ukrainische Soldaten, die auf der Krim stationiert waren, entschieden, ihren Dienst bei den ukrainischen Streitkräften fortzusetzen. Die ukrainischen Behörden sprechen von über 4000 Soldaten, die nicht zu den Russen übergelaufen sind. Südsudan droht wegen des Bürgerkriegs eine schwere Nahrungsmittelkrise. Die UNO schätzt, dass inzwischen 5 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen sind. Die UNO hat Probleme, die notwendigen Lagerbestände aufzubauen. Grund seien der Krieg, schlechte Straßenbedingungen wegen des Regens und fehlendes Geld. Auf neuen Satellitenbildern sind möglicherweise weitere Wrackteile zu sehen des verunglückten Flugzeugs der Malaysia Airlines. 122 Objekte seien auf der Aufnahme zu erkennen, so der malaysische Verkehrsminister. Die Bilder stammten aus der Region, in der Flugzeuge und Schiffe seit Tagen suchten, etwa 2500 Kilometer von der australischen Westküste entfernt. Ob es sich tatsächlich um Teile des verschwundenen Flugzeugs handelt oder um gewöhnliches Treibgut, ist noch unklar. Der Schweizer Milchverarbeitungskonzern Emmi hat letztes Jahr gut 104 Millionen Franken Gewinn erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von rund 2%. Den Umsatz hatte die Gruppe bereits im Februar bekannt gegeben. Emmi nahm 2013 weltweit rund 3,3 Milliarden Franken ein, aus dem Verkauf von Milch, Rahm, Butter, Käse und anderen Produkten. Der Berner Energiekonzern BKW hat das vergangene Jahr mit einem Verlust abgeschlossen von fast 217 Millionen Franken. Das Unternehmen begründet die Verluste damit, dass Rückstellungen notwendig gewesen seien, um mögliche Wertverluste auf den Kraftwerken auszugleichen. Mit solchen Wertverlusten rechnet die BKW wegen der politisch angestrebten Energiewende. Denn dadurch könnte, laut der BKW, mit den Kraftwerken weniger Gewinn erzielt werden. Und damit sinke auch der Wert der Kraftwerke. Die Versicherung National Swiss hat letztes Jahr 105 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das ist 1% mehr als im Vorjahr, wie die Versicherung mitteilt. Die Einnahmen aus den Prämien dagegen gingen um 1,2% zurück und betrugen rund 1,5 Milliarden Franken. Das Wetter. Heute und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Im Jura, in den Alpen und im Süden gibt es lokale Regenschauer. Die Temperatur steigt heute auf 10 und morgen auf 12 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Der scharfe Max soll's bringen, wie Emmy mit rezentem Käse das Ausland erobern will. Ein doppelter Carlos, warum im Kanton Bern Täter im Maßnahmenvollzug schon mal 58.000 Franken kosten können pro Monat. Lokalwahlen in der Türkei, Erdogans Angst vor den Wütbürgern und tonnenweise Papier im Büro.
Ja, inzwischen sind das 8 geworden und 3 Tonnen habe ich noch zu Hause.
Hans-Peter Bertschis Arbeitswut für die Industriekultur ist nun preisgekrönt. Doch zuerst in den Vatikan. Papst Franziskus hat also entschieden, Franz-Peter Tebartz van Elst darf sein Amt als Bischof von Limburg nicht wieder antreten. Ich bin nun verbunden mit Hans-Jörg Schulz, Redaktor für Religion von Radio SRF. Was genau wird Tebartz van Elst denn vorgeworfen?
Also was dem bisherigen Limburger Bischof wohl vor allem vorzuwerfen ist, ist, dass er eigentlich nie die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wir haben mit Franziskus ja nun mal seit einem Jahr einen Papst, der eine arme Kirche für die Armen deklariert, wo immer er auftritt. Und Tebartz van Elst steht für eine reiche, für eine protzige Kirche, die ihr anvertraute Gelder für sich selber und eben nicht für die Hilfsbedürftigen ausgibt. Wir erinnern uns, Tebartz ist ja nach Indien zum Besuch von Armenprojekten in der ersten Klasse geflogen. Aber er hat vor allem in Limburg da einen Protzbau hingestellt, den wir ja alle schon mal im Fernsehen irgendwo gesehen haben, der nun über 30 Millionen Euro kosten wird, ein Vielfaches der veranschlagten Summe. Und das wohl, wie jetzt eine Untersuchungskommission auch ermittelt hat, mit fehlgeleiteten Stiftungsgeldern.
Sie haben ja das Geschehen verfolgt. Haben Sie mit diesem Schritt gerechnet?
Ich habe eigentlich damit gerechnet, weil der Papst sich bisher als sehr geradlinig und sehr konsequent erwiesen hat. Er konnte eigentlich einen Bischof gar nicht halten, der wirklich aus kirchlichen Stiftungen für Hilfsprojekte Gelder herauszieht, um sich einen Luxusbau hinzustellen. Also Tebartz steht ja für eine barocke Kirche, für eine Kirche von gestern, für ein Bischofsverständnis, das wirklich früheren Fürstenhofverständnis gleicht. Er ist wirklich unbarmherzig, wenn es um Minderheiten geht, also um Homosexuelle zum Beispiel, und er öffnet sehr barmherzig die Geldschatulle, um sich selber versenkbare Kerzenständer in seine kleine Kirche einzubauen. Also ich habe damit gerechnet, weil er in der völlig falschen Zeit lebt.
In welchen Fällen kommt das überhaupt vor, dass ein Bischof abgesetzt oder eben versetzt wird?
Das passiert relativ selten, da muss schon viel passieren. Also zum Beispiel, wenn sich jemand völlig von den Grundideen der katholischen Kirche verabschiedet, wie damals der französische Erzbischof Lefebvre, der ja dann im Wallis die Pius-Bruderschaft gegründet hat. Oder der letzte Fall, der mir jetzt in Erinnerung ist, war die Entlassung, oder es heißt ja dann immer, er habe das Rücktrittsgesuch eingereicht, das der Papst angenommen hat. Also die Entlassung des Augsburger Bischofs Mixa, und das war im Zusammenhang mit der ganzen Kindsmissbrauchdebatte, da werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch einige gehen müssen.
Der Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan, Kardinal Müller, hat ja bis zuletzt zu Tebartz gehalten und ihn auch verteidigt. Ganz kurz, Hans-Jörg Schulz, was bedeutet das für das Machtspiel innerhalb des Vatikans?
Ja, das ist eine Niederlage für den Hardliner Müller. Müller ist ja sehr konservativ, ist noch übrig geblieben aus der Zeit von Papst Benedikt und er hat bis zum Schluss behauptet, der Fall van Elst sei nur eine böse Mediengeschichte. Nun wird auch dieser Kardinal umdenken müssen. Papst Franziskus hat einfach gezeigt, wer der Herr im Hause ist.
Einschätzungen von Religionsredaktor Hans-Jörg Schulz. Kalter Kaffee im Becher und Schweizer Käse von Emmi kommen bei den Kunden gut an. Emmi erzielte letztes Jahr einen Rekordumsatz. Doch der größte Milchverarbeiter der Schweiz will weiter wachsen. Und dazu kauft Emmi statt Milch ganze Käsereien. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Der scharfe Max, das ist der rezente Käse der Käserei Studa in Amriswil im Kanton Thurgau. Der Käse verkauft sich gut, auch im Ausland. Deshalb hat Emmi schon länger ein Auge auf den scharfen Max geworfen, sagt Robert Muri, der stellvertretende Geschäftsführer von Emmi.
Wir wollen der Anbieter von Schweizer Käse im Inland und auch im Export sein und wir wollen uns weiterentwickeln. Und das war eine gute Gelegenheit, weil die Firma Studer wusste nicht recht, wie es weitergehen sollte und darum haben wir die übernommen.
Und nun will Emmi vor allem den Export vom scharfen Max noch ankurbeln. Die Käserei zu kaufen sei ein kluger Schachzug von Emmi gewesen, sagt Hans Aschwanden, der Präsident des Schweizer Käsemeisterverbandes.
Emmi kauft natürlich die schönsten Käsereien auf, innovative Produkte haben und ich denke, Emmi geht es in erster Linie darum, mit innovativen Produkten neue Märkte zu erschließen.
Der Schweizer Käsemarkt ist unter Druck. Gab es vor 15 Jahren noch etwa 1600 Käsereien, ist heute nur noch ein Drittel davon übrig geblieben. Der Hauptgrund dafür: Die Produktion von Käse wird seit 15 Jahren nicht mehr vom Staat gestützt. Produziert wird aber immer noch zu viel, sagt Hans Aschwanden vom Verband der Schweizer Käsemeister.
Wir haben eine Produktionsmenge, die nicht dem Markt angepasst ist, deshalb müssen ein paar Käsereien schließen. Dann kommt dazu, dass die Produktionseinheiten einfach größer werden, weil es ist ein betriebswirtschaftliches Gesetz, dass man mit größeren Einheiten günstiger produzieren kann.
Und außerdem werden die Produkte von kleinen Käsereien schlecht vermarktet. Hier springen dann große Konzerne wie Emmi in die Bresche.
Natürlich bedauere ich jede Käserei, die verschwindet. Andererseits muss man auch realistisch sein und sehen, dass das ein Stück weit eine natürliche Entwicklung ist. Die großen Konzerne, die großen Firmen kaufen die Innovationen zu, die wir bei kleinen Käsereien haben.
Und das Käsereisterben geht weiter, sagt Hans Aschwanden. Der Markt werde sich weiter bereinigen.
Die einen Käsereien werden sich spezialisieren, werden ihre Nische finden und die Käsereien, die Käse produzieren, der austauschbar ist, die werden aufgekauft oder verschwinden von der Bildfläche.
Bei Emmi hingegen läuft das Geschäft mit dem Käse gut. Letztes Jahr konnte der Umsatz im Inland um 2% und im Ausland um 10% gesteigert werden. Aber Emmi will noch weiter wachsen, sagt Robert Muri. Er ist verantwortlich für das Schweizer Geschäft. Über geplante Käufe von weiteren Käsereien gibt er keine Auskunft. Allerdings:
Wir prüfen ständig Gelegenheiten. Es muss zu uns passen natürlich. Es muss auch nachhaltig ertragsreich sein. Und wenn wir Gelegenheit haben, werden wir zupacken.
Auch international will der Konzern weiter wachsen. Langfristig soll die Hälfte des Umsatzes im Ausland erzielt werden. Zurzeit sind es bereits 43%. Das Ziel ist also schon fast erreicht, auch dank dem scharfen Max.
Ja, gestern machten gleich einige Berner Kantonsparlamentarier große Augen. Der teuerste Berner Straftäter kostet den Kanton im Monat fast 60.000 Franken. Und damit doppelt so viel wie der jugendliche Straftäter aus Zürich, der unter dem Namen Carlos für Empörung sorgte. Das sagte der Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser in der Fragestunde. Fast 60.000 Franken pro Monat. Wieso sind die Betreuungskosten in Bern so hoch? Das fragte Christian Strübin den ehemaligen Vollzugschef der Strafvollzugsanstalt Pöschwies in Zürich, Thomas Noll.
58.000 Franken pro Monat sind tatsächlich viel Geld. Es geht hier aber um stationäre Massnahmen. In diesem Fall jetzt in einer Klinik. Die sind teuer, diese Massnahmen. Einerseits braucht es, weil es sich ja um gefährliche Gewalt- und Sexualstraftäter handelt, Sicherheitspersonal. Zusätzlich braucht es aber auch noch therapeutisches Personal und das ist teuer. Wenn es um stationäre Maßnahmen in einer Klinik geht, im Gegensatz zu stationären Maßnahmen im geschlossenen Strafvollzug, ist es gleich nochmals teurer. Denn die Kliniken, die müssen die ganze Sicherheitsinfrastruktur noch aufbauen. In Strafanstalten hingegen gibt es diese ganze Infrastruktur schon. Außerdem ist das medizinische und das pflegerische Personal natürlich teuer und das gibt es in den Kliniken mehr als in den geschlossenen Strafanstalten.
Da redet man von einem Tagesansatz von in der Größenordnung von 2000 Franken. Wie steht denn dieser Tagesansatz im Vergleich zum normalen, in Anführungszeichen, Strafvollzug in Hochsicherheitsbereichen?
Ich kann jetzt das am Beispiel der JVA Pöschwies sagen. Das ist die größte Strafanstalt in der Schweiz. Da kostet ein Tag eines regulären Strafgefangenen im sogenannten Normalvollzug etwa 300 Franken. Es gibt aber auch Therapieinsassen in der JVA Pöschwies, die auch eine stationäre Maßnahme machen innerhalb der Gefängnismauern. Und die kosten nicht 2000 Franken, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, wie das vielleicht in einzelnen Kliniken der Fall ist, sondern die kosten in der Pöschwies etwas über 600 Franken.
Gibt es denn eigentlich Alternativen zu diesem teuren Strafvollzug mit Therapie? Ist allenfalls eine Verwahrung allenfalls billiger?
Ich denke, es macht schon Sinn, bei den gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern, die therapierbar sind, eine Therapie anzuordnen. Denn mit der Therapie soll ja nicht die Befindlichkeit der Straftäter verbessert werden, sondern ihre Gefährlichkeit gesenkt und die Rückfallgefahr gesenkt werden. Und das kommt der Gesellschaft zugute. Es ist auch finanziell sinnvoll, einen therapierbaren Täter in die Therapie zu nehmen, denn die Alternative wäre tatsächlich bei einem gewalttätigen Sexual- oder Gewaltstraftäter eine lebenslange Verwahrung. Und das kommt auf die ganzen Jahre hinaus viel teurer als eine erfolgreiche stationäre Maßnahme.
Das Problem, das sich jetzt da im Kanton Bern gezeigt hat, scheint aber nicht ein bernisches Problem zu sein. Die gleiche Situation hat jeder andere Kanton auch.
Das sehe ich auch so. Es gibt zunehmend stationäre Maßnahmen, die durch die Gerichte angeordnet werden. Teilweise ist das aus meiner Sicht etwas sehr optimistisch, wie die Gerichte diese stationären Maßnahmen anordnen. Kann man sich fragen, ob das tatsächlich sinnvoll ist.
Ist denn der schweizerische Strafvollzug mengenmäßig auch überhaupt in der Lage, diese Entwicklung absorbieren zu können?
Im Moment ist es so, dass es in der Schweiz viel zu wenig stationäre Maßnahmeplätze gibt. Da besteht also klar ein Aufholbedarf.
Das sagt Thomas Noll. Er ist Direktor des Ausbildungszentrums für Strafvollzugspersonal in Freiburg. Rendezvous 13 vor 1. Da werden böse Erinnerungen wach an die Straßenschlachten, damals an der Anti-SVP-Demonstration im Herbst 2007 in Bern. Denn am Samstag kommt es in der Berner Innenstadt erneut zu zwei politisch brisanten Demonstrationen, und zwar zur gleichen Zeit. Eine aus dem rechten Lager, die bewilligt ist, und eine Gegendemonstration, zu der anonym über Facebook aufgerufen wird. Die Polizei, die wird mit einem Großaufgebot präsent sein. Damit genügend Polizisten aufgeboten werden können, bleibt ein Großteil der kantonalen Polizeiwachen geschlossen. Der Beitrag von Peter Maurer.
Während die Stadtberner Regierung bewusst vorsichtig von einem, Zitat, Kundgebungswochenende mit Konfliktpotenzial spricht, brachte Sicherheitsdirektor Reto Nause bereits vor Wochen auf den Punkt.
Das Problem wird sie hochpolitische Kundgebungen. Also wir haben die rechte Seite und die linke Seite, die da versucht zu mobilisieren.
Die Rechten, das ist der Verein Stopp Kuscheljustiz, angeführt von einem 26-jährigen Straßenbauer aus dem Kanton Thurgau. Der Verein, der sich gegen das Etikett «rechtsnational» wehrt, fordert wirklich Schluss mit Bewährungsstrafen für Schwerverbrecher und realitätsfremden Resozialisierungsprojekten. Dem Verein wurde die Demonstrationsbewilligung erteilt, weil er, so Reto Nause, alle Auflagen erfüllt habe. Im Gegensatz zu den anonymen Organisatoren der linken Gegendemonstration, die kein Demogesuch eingereicht haben. Sie bezeichnen sich im Internet als Bündnis gegen Rechts und wollen nach eigenen Angaben am Samstag den Berner Bundesplatz besetzen, bevor dort Nationalisten aufmarschieren würden. Rund um den Bundesplatz werden aber vor allem Polizisten aufmarschieren. Sehr viele Polizisten. Anlässlich der gewalttätigen Anti-SVP-Demo im heißen Wahlherbst 07 waren es rund 1000 Polizisten. Der Einsatz kostete damals rund 1,2 Millionen Franken. Am Samstag dürften es kaum weniger Sicherheitskräfte sein. Wegen der massiven Polizeidemo-Präsenz in Bern wird ein Großteil der kantonalen Polizeiwachen am Freitag und Samstag geschlossen. Die vorübergehende Schließung der Polizeiwachen, versichern die Behörden, hätte für die Bevölkerung keine größeren Auswirkungen. Die Pikettdienste und die Polizeipräsenz seien im ganzen Kanton sichergestellt. Wie bei solchen Ausnahmesituationen üblich, wurden übrigens bereits frühzeitig Frei- und Feriensperren für Polizisten angeordnet. Die Berner Polizei wird überdies von weiteren Polizeikorps unterstützt.
In der Regel sind Gemeindewahlen kein Grund für landesweite Nervosität. Anders in der Türkei. Die Wahlen vom kommenden Sonntag werden zeigen, wie mächtig Ministerpräsident Erdogan nach den Gezi-Protesten und mitten in der Korruptionsaffäre noch ist. Erdogan gibt sich siegersicher und mit ihm seine Anhängerschaft. Ein anderer, großer Teil der Gesellschaft aber fühlt sich immer fremder im eigenen Land. Irin Meyer berichtet aus Istanbul.
Am Ende der engen, langen Gassen leuchtet das Meer. Auf den Tellern in den Restaurants liegt der gebratene Fisch. Mittagspause im Istanbuler Viertel Beşiktaş. Hier könnte man alles vergessen, nur die Leichtigkeit des Seins üben. Ozan schüttelt den Kopf. Sie vielleicht, wir nicht. Er legt die Gabel beiseite, zündet die Zigarette an und gibt seine düsteren Gedanken preis.
38-40 oranında oy alırsa büyük bir insan avı başlayacağını düşünüyorum ben.
Nach diesen Lokalwahlen wird die Repression erst recht beginnen, fürchtet der 51-jährige Kaufmann. Premier Erdogan werde seine Gegner, die Andersdenkenden, erbarmungslos verfolgen. Ozan gehört zu den anderen. Er lebt seit Jahren im Viertel Beşiktaş, sozusagen im Istanbuler Kernland der Kemalisten, der Sozialdemokraten.
Yani Beşiktaş'ta CHP %100 galiba.
Die CHP, seine Partei, die größte der Opposition, wäre hier im Stadtteil sicher gewinnen, sagt Ozan. Aber was ist das schon? Das Land würde weiter vom immer autoritäreren Erdogan und seiner islamistischen AKP regiert werden, sagt er. Daran zweifelt niemand, denn ein Regierungschef stürzt normalerweise nicht über Lokalwahlen. Nur der türkische Ministerpräsident selber hat die Kommunalwahlen vom Sonntag zu einer Vertrauensabstimmung über seine Person und Politik ausgerufen. Seit Wochen mobilisiert er seine große Anhängerschaft. Sie soll den anderen an der Urne zeigen, dass nur die AKP und Erdogan die Türkei erfolgreich und stabil machen könnten. Und wo bleibt die Freiheit? Unsere Freiheit, fragen die Studentinnen unter der Brücke am Meer. Auch sie machen Mittagspause, essen wenig und diskutieren viel. Die meisten von ihnen wollen nicht resignieren. Etta steht für sie, die zukünftige Innenarchitektin, 21 Jahre alt. Sie war beim Gezi-Protest dabei. Wir, die Jungen, müssen die Hoffnung wachhalten. Jede von uns kann etwas ausrichten mit ihrer Stimme. Auch wenn die AKP gewinnt, die Ernüchterung wird folgen, glaubt Etta. Wie ihre Freunde verfolgt sie seit Monaten die Enthüllungen im Korruptionsskandal, die den Premier und seine Vertrauten erreicht haben. Wie viele ist sie entsetzt und hat im Chaos von Propaganda, Gerüchten und Informationen die Orientierung verloren. Ayşe kann das nicht verstehen. Für sie gibt es nur den einen, Tayyip Erdogan. Nie zeigte ihr Kompass in eine andere Richtung. Wie ein Vater will er das Beste für uns, sagt Ayşe. Wenn Erdogan sage, das Internet oder Twitter sei schlecht, dann sollten wir ihm das glauben. Er ist von Gott gesandt, sagt Ayşe. Ganz in Schwarz gekleidet steht sie da in einem Laden und kauft pinkfarbene Wolle für einen Kinderpullover. Im konservativen Stadtteil Fatih, wo sie lebt, denkt die große Mehrheit so. Das Thema Korruption wischen sie vom Tisch mit alles Lügen oder sie sagen, angesichts der vielen guten Taten Erdogans zähle so ein bisschen Korruption gar nicht. Durch eine Nebenstraße fährt ein Wahlkampfbus. Unter Erdogans Bild steht, die Türkei ist unverwundbar. Evren Baltapakar versucht, einen kühlen Kopf zu behalten. Analyse, nicht Emotionen, da ist sie ganz Wissenschaftlerin. Offen gesteht sie jedoch ein, dass auch Politologinnen wie sie heute absolut nicht sagen können, was morgen sein werde. Da sei ein Regierungschef, der offen sage, er höre auf niemanden. Das hat es so noch nie gegeben. Selbst in ganz autoritären Zeiten haben die türkischen Eliten nicht alles ignoriert, was ihnen nicht gepasst hat, sagt Balter Packer. Für sie sind die Lokalwahlen der Beginn einer sehr schwierigen und gefährlichen Periode in der Türkei. Vermutlich wird es bis zu den Präsidentschaftswahlen im Sommer zu einem Machtkampf in der Regierungspartei AKP kommen. Die AKP-Koalition bröckle bereits, nachdem die Gülen-Bewegung sich verabschiedet habe und Erdogan nun bekämpfe. Erdogan verliere die Kontrolle über die Parteigrößen, aber auch die Eliten außerhalb der Partei gingen auf Distanz zu ihm. Mit immer autoritärerem Auftreten könne der Premier diese Erosion seiner Macht aber wohl langfristig nicht aufhalten, sagt Evren Balter Packer. Der Preis sei für alle zu hoch.
Und vor eins noch das da. Wohnen in alten Industriehallen, ein Museum in einem ehemaligen Lokdepot, wandern auf einem Industrielehrpfad. Logisch, nichts wirklich Spezielles. Das war aber nicht immer so. In den 1970er und 80er Jahren bestand das Industrieerbe aus zerfallenden Gebäuden, Schmutz und Ruß. Dass aus Industrie Kultur wurde, das hat auch mit dem Engagement des Winterthurer Architekten und Industriearchäologen Hans-Peter Bertschi zu tun. Heute bekommt ihr dafür den Landis- und Gierpreis. Und Karin Salm hat Hans-Peter Bertschi besucht.
Sein Büro hat Hans-Peter Bertschi im alten Lokdepot hinter dem Winterthurer Bahnhof. Dort, wo die Lokführer einst ihre Befehle entgegennahmen, dort, wo sie sich nach den rußigen Fahrten auf den Dampflokomotiven waschen konnten. Links und rechts brausen heute Intercity-Züge und S-Bahnen vorbei. Und der Industriearchäologe zeigt auf einen Riegelbau von 1885.
Das hätte abgebrochen werden sollen, um noch mehr Parkplätze anstelle von Gleisen zu machen. Und ich habe es dann durchgebracht, nicht auf die städtische Denkmalliste, aber auf die Bundesbahndenkmalliste. Und das ist jetzt sehr sorgfältig renoviert worden für die Betriebswehr.
Wo einst die Dampflokomotiven repariert wurden, hat die SBB nun ihre Einsatzzentrale für Notfälle. Für Hans-Peter Bertschi ein Paradebeispiel. Ein Industriegebäude kann längerfristig nur überleben, wenn es auch sinnvoll neu genutzt werden kann. Seit 1979 ist der Winterthurer Hans-Peter Bertschi als Industriearchäologe unterwegs und er gibt zu, dass er diesen Begriff aus England übernommen hat. Mit der Deindustrialisierung seit den 1970er Jahren, mit dem Verschwinden der produktiven Arbeitsplätze, wurden Fabrikhallen und Spinnereien überflüssig. Büro- und Wohnbauten waren gefragt und es lauerten die Baubacker.
In den 80er Jahren war das schon ein neuer Gedanke, dass Industrie auch Kultur sein kann.
Hans-Peter Bertschi, der die Industriekultur in der Schweiz salonfähig gemacht hat, hat als Arbeitersohn den Duft der Industrie und den Klang der Eisenbahnen schon früh geschnuppert und gehört.
Ich bin ja zwischen Rangierbahnhof, Lokomotivfabrik, Sulzergießereien, Gaswerk aufgewachsen.
In den letzten 35 Jahren hat Hans-Peter Bertschi viele Industrielehrpfade ausgeheckt, auf denen man sich die Industriegeschichte entlang von Kanälen, Wehren und Arbeiterhäusern erwandern kann. Der erste Industrielehrpfad entstand übrigens in Uster und Uster erhielt dafür denn auch prompt den Wackerpreis. Bertschi hat auch 43 Vereine gegründet, die Anlagen und Gebäude gerettet haben, zum Beispiel die Glashütte in Hergiswil oder das Lokdepot in Winterthur. Und er weiß, der größte Feind des Industriekulturerbes ist das Geld.
Ich hatte kürzlich sogar eine juristische Androhung, weil ich etwas von der ehemaligen chemischen Industrie in Basel erhalten wollte. Also wenn die Milliarden tangiert werden, dann werde ich natürlich angefeindet.
Diese Anfeindungen haben Hans-Peter Bertschi nie mundtot gemacht. Im Gegenteil, es scheint fast so, als hätten sie ihn erst recht angefeuert, sich für das industrielle Erbe zu engagieren. Über 10'000 Objekte hat er in der Schweiz akribisch dokumentiert und auf der ganzen Welt Industrieanlagen fotografiert. Achtung, 5 Tonnen Papier steht denn auch auf der Tür zu Hans-Peter Bertschis Archiv.
Ja, inzwischen sind das 8 geworden und 3 Tonnen habe ich noch zu Hause.
Wenn Hans-Peter Bertschi heute den Landis- und Gierpreis für sein Engagement für die Industriekultur entgegennimmt, weiß er haargenau, wie er das Preisgeld von 100'000 Franken investieren will. in ein Verzeichnis seiner 380'000 Fotografien.
Der Bericht von Karin Salm. 13 Uhr. www ist die Haltung der Schweizer Journalistenschule Matz.
Und zwar nicht der World Wide Web-Haltung, sondern wir wollen es wissen.
Und wir wollen wissen, was die abtretende Matz-Direktorin Silvia Egli von Matz sagt über Journalismus heute und einst. Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Der beurlaubte deutsche Bischof Franz Peter Tebartz von Elst soll nicht in sein Amt nach Limburg zurückkehren. Dies hat Papst Franziskus entschieden. Grundlage der Entscheidung ist unter anderem ein Untersuchungsbericht über die hohen Baukosten des neuen Bischofssitzes in Limburg. Der Bundesrat will die flankierenden Maßnahmen gegen Lohndumping verschärfen. Unter anderem sollen die Maximalbußen bei Verstößen gegen die Lohnbedingungen erhöht werden, von 5'000 auf 30'000 Franken. Die türkische Regierung dürfe den Zugang zum Online-Kurznachrichtendienst Twitter nicht länger blockieren. Das hat ein Verwaltungsgericht in der Hauptstadt Ankara entschieden, wie Medien berichten. Die Behörden könnten den Entscheid anfechten, doch müsse der Zugang zu Twitter bis zu einem zweiten Entscheid gewährleistet werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.